Letztes Mal haben wir über Teil 1 gesprochen und ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, worum es letztes Mal ging. Letztes Mal hatten wir uns drei Punkte angeschaut. Und unter anderem haben wir uns die Schöpfungsgeschichte angeschaut in der Genesis, in den ersten paar Seiten der Bibeln und festgestellt, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Und dass wir im Ebenbild eines dreieinigen Gottes sind, der immer war und immer ist und immer sein wird, ein dreieiniger Gott, der Beziehung in sich selbst ist, der immer voller Liebe, voller Freundschaft, ja, und Hingabe ist. Und als Gottes Ebenbilder ist das in uns hineingelegt. Wir können Gott nicht alleine widerspiegeln. Adam brauchte einen Partner an seiner Seite. Es war nicht gut, dass der Mensch allein ist, sagt Gott. Die ganze Welt ist geschaffen, wunderbar, alles war gut, nur dass Adam alleine war, das war nicht gut, noch bevor der Sündenfall kam. Dann hatten wir die Eva und zusammen konnten sie Freundschaft, Beziehung und Liebe abbilden, so wie Gott Freundschaft, Liebe und Beziehung ist. Da sind wir stehen geblieben. Freundschaft ist kein Extra in dieser Welt. Freundschaft ist etwas, wozu Gott uns geschaffen hat. Und heute wollen wir es mal ein bisschen konkreter anschauen mit dem Thema Freundschaft, die das Herz stärkt. Und wir werden uns hauptsächlich eine Geschichte anschauen in der Bibel, wo das sehr doll zur Geltung kommt. Und darum komme ich zum ersten Punkt heute, Freundschaft mit Tiefe. Und ihr kennt es vielleicht, wenn man einen Preis gewinnt, muss man vielleicht mal kurze Reden halten und Dankesreden, also ein bisschen kurz und knackig sein. Und eine Bekannte von mir, sie hat das Buch geschrieben, Freundschaft, schön, schmerzhaft, lebenswichtig, von Franziska Klein. Empfehlenswert, könnt ihr euch gerne lesen. Und sie hat eine kleine Laudatio geschrieben. Und ich werde euch sie vorlesen und dann werdet ihr schon merken, zu wem diese Laudatio gehört. Auf dich, mein Freund. Voll Dankbarkeit stehe ich heute hier und nehme die Königswürde dank Gottes Gnade an. Ich verdanke diesen Erfolg jemandem, der immer an mich geglaubt hat. Jemandem, der sich aus Liebe zu mir und Treue gegenüber Gott in die zweite Reihe gestellt hat. Dir, Jonathan, mit dem mich vom ersten Augenblick an eine tiefe Freundschaft verband und der du mich mehr liebtest als dein eigenes Leben. Mein Dank gilt diesem Mann, dessen Treue, Güte und Opferbereitschaft mehr als alles andere dazu beitrugen, dass ich heute bereit bin, diesen Platz einzunehmen. Jonathan war ein Held und ein Vorbild, wie sie selten sind. Seine Pfeile trafen stets ihr Ziel. Er war schneller als ein Adler, stärker als ein Löwe, loyal bis in den Tod. Dass er heute nicht an meiner Seite steht, ist für mich der größte Schmerz. Seine Freundschaft war für mich der größte Schatz in dieser Welt, den nichts und niemand ersetzen kann. In tiefer Demut stehe ich hier heute und wäre ohne Jonathan nicht der Mensch, der ich heute bin. Mit ihm habe ich den besten Menschen an meiner Seite verloren. Ich werde ihn für den Rest meines Lebens vermissen. Eine fiktive Laudatio von König David an seinen Freund Jonathan, basierend auf Texten der Samuelbücher. Jonathan und David. Sie waren beste Freunde. Sie gingen gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Sie hatten eine große Liebe füreinander. Ja, und verband sehr viel auch Emotionen und eine Freundschaft, die wir heute vielleicht, ja, wenig kennen, aber vielleicht uns immer wieder fasziniert, wenn wir davon lesen. Und sie ist noch heute für uns herausfordernd, weil wir, ja, immer wieder merken, okay, das ist irgendwie anders als das, was ich kenne oder auch lebe. Das ist eine Freundschaft, die von Tief, von Loyalität, von Verbindlichkeit gekennzeichnet ist wie kaum eine andere oder wie wir sie heute kaum kennen. Was ist Freundschaft? Fragst du Jonathan, wird Jonathan sagen, Freundschaft ist David. Willst du David fragen, wird er sagen, Freundschaft ist Jonathan. Was ist Freundschaft für dich? Der Punkt ist, glaube ich, dass unsere Erfahrungen mit Freundschaft unser Verständnis von Freundschaft prägen. Das, was wir in unserem Leben erlebt haben, das führt dazu, welchen Stellenwert wir Freundschaft geben. Haben wir eine super tiefe und enge, lebendige Freundschaft mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, wird Freundschaft für uns eine viel größere Rolle spielen im Leben, natürlich, als für jemanden, der Freundschaft nicht ganz so intensiv erlebt. Und er wird Freundschaft nicht so hochhalten wie jemand, der Freundschaft sehr intensiv erlebt. In der Bibel lesen wir immer wieder von Sprüchen aus der Weisheitsliteratur, aber auch an anderen Stellen, wo Freundschaft hochgehalten wird. Und wir merken, dass in der Bibel es immer einen Unterschied gibt zwischen den Tiefen dieser Beziehungen. Es geht hier nicht um die Art der Beziehung, ja, sondern um die Tiefe der Beziehung. In Sprüche 18 heißt es, viele Gefährten gefährden dich. Ein echter Freund ist treuer als ein Bruder. Die Übersetzung kann man ein bisschen drüber hadern. Man kann es auch anders übersetzen. Man kann auch sagen, es gibt Freunde für freundlichen Austausch. Es gibt einen engen Freund, der ist anhänglicher als ein Bruder. Da kommt so ein bisschen mehr zur Geltung. Es gibt Leute, mit denen können wir gut reden. Das ist ganz nett. Aber es gibt Leute, die sind bei uns in der größten Not. Die kennen unser Herz, auch wenn wir den Mund nicht aufkriegen. Und die spannende Frage ist, wer sind diese Menschen auch bei uns in unserem Leben? Und haben wir diese Menschen, die unser Herz kennen und ja, bei uns sind in der größten Not? Ich habe das letzte Mal schon angesprochen, es gibt verschiedene Konzepte, wie man Freundschaft lebt oder wie man Freundschaft versteht. Und ich glaube, die Bibel, die zeichnet zumindest in diesen Versen immer wieder so ein Bild von, es gibt, wie gesagt, Freunde oder Bekannte, es gibt Kompagnons, Kameraden und es gibt Leute, die sind anhänglicher als ein Bruder. Die sind im innersten Kern. Man muss es nicht so machen, das ist nur ein Symbolbild, ja, das ist das Zwiebelmodell oder Schalenmodell, wie auch immer man es bezeichnen will. Manche von euch kennen das vielleicht. Andere, und das Bild mag ich eigentlich sehr gerne auch, vergleichen jetzt mit einer Autobahn und sagen, stell dir vor, das ist eine dreispurige Autobahn und ganz rechts hast du die Leute, so, die du im Alltag siehst, du begrüßt, mit denen plauderst du mal ein bisschen und dann hast du meinetwegen die Mittellinie und da sind schon Leute da, mit denen du ein bisschen mehr Zeit verbringst, vielleicht gute Kameraden und dann hast du die Autos, die ganz auf der linken Spur mit dir fahren, die dir sehr wichtig sind. Die mit dir rasen. Die mit dir zusammen durchs Leben rasen. Und mit der du die großen Freuden und Höhepunkt des Lebens teilst. Und vielleicht, je nachdem, wie intensiv man dieses Bild leben will, gibt es vielleicht auch Menschen, die nicht nur mit dir auf derselben Spur fahren, nicht auf derselben Wellenlänge sind, sondern vielleicht auch mit dir im selben Auto sitzen. Mit denen du wirklich sagst, sie begleiten mich ein ganzes Leben. Sie fahren mit mir in dieselbe Einfahrt rein und fahren mit mir in dieselbe Ausfahrt raus. Ja, das kann die Ehe sein, es muss nicht die Ehe sein, aber es können auch andere Menschen sein, wichtige Weggefährten in deinem Leben. Ich glaube, der Punkt ist, dass es oft dynamisch ist. Wir haben Leute, die uns eine Zeit lang begleiten, das ist vollkommen gut und schön. Es gibt Menschen, die uns eine lange Zeit begleiten. Was in der Bibel auffällt, ist, dass Freundschaft manchmal noch vor die Familie gestellt wird. Das wundert uns vielleicht heute schon, obwohl wir auch heute schon fremde Freundinnen und Freunde Brüder oder Schwestern nennen. Aber so sagen wir heute doch oft, Familie ist irgendwie doch noch wichtiger. Und gerade damals war Familie noch viel wichtiger. Familie war ja der Kern des Lebens und ohne Familie warst du ja, der Gesellschaft und der Armut ausgesetzt. Und die Bibel sagt, ein Freund steht immer zu dir. Ein wahrer Bruder ist der Freund in der Not. Ein guter Freund, vielleicht auch ein bester Freund, der ist da, auch wenn die Not groß ist. Es gibt noch im 5. Mose etwas, da kommt vielleicht der Begriff uns ein bisschen geläufig von diesem Seelenverwandten. Da heißt es in einem Gesetzestext, wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau in deinem Busen oder dein Freund, der dir wie dein Leben oder deine Seele ist, im Griechischen ist es dieses Nephesh, das kannst du auch mit Ich übersetzen, dein Freund, der dir ist wie ich, also wie du. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Wo eine sehr enge Einheit irgendwie da ist. Und das macht es sehr besonders, auch hier wieder in dem ganzen Familienkontext. Ja? Die Bibel kennt Menschen, die so eng sind wie Familienmitglieder und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Und ganz deutlich wird es wieder bei uns bei Jonathan und David. Ich lese uns einmal ein paar Verse von der Anfangsgeschichte, wo die Freundschaft begonnen hat. Das ist ungefähr da, wo wir auch letztes Jahr in der Predigtreihe stehen geblieben sind. Das kommt nach dem Tod von Goliath. Und dann heißt es, nach diesem Gespräch fühlte sich Jonathan innerlich stark mit David verbunden. Und er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Ich, wie sein eigenes Leben, wie seine eigene Seele. Und Saul nahm David von diesem Tag ganz zu sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Und Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Dabei zog er den Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Er schenkte ihm sogar sein Schwert, eines der wenigen Schwerter im Land, ne, weil die Philister verboten hatten, Schwerter zu schmieden, seinen Bogen und seinen Gürtel als Zeichen der Verbundenheit, der Freundschaft und der Treue. Das fordert uns heraus und vielleicht wünschen wir uns so welche Freunde im Leben. Ich glaube, das Schwierige ist, dass wir nicht ganz sagen können, wie diese Freundschaften geschehen. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben über Jonathan und David und David und Mephibosheth und verglichen, ob das ähnlich sein kann. Wer Mephibosheth ist, das muss man jetzt nicht wissen, das ist keine große Rolle in der Bibel. Aber ich habe festgestellt, dass wenn man sich viel mit Jonathan David beschäftigt, das fasziniert einen ungemein. Und wir wünschen uns das. Und ich habe für mich irgendwie festgestellt, das sind ganz besondere Momente. Jonathan war der Prinz. Er war quasi, sollte König werden. David war ein Hirte. David war ein ganz geringer Mann. Sie haben aber zusammen Schlachten geschlagen. David hat Goliath erledigt. Das sind Dinge, die schweißen einen zusammen, wie wir es im Alltag vielleicht eher selten haben. Vielleicht ändert es ein bisschen daran, wenn Leute zusammen im Krieg sind und du hast deinen Kamerad an deiner Seite und er geht durch dick und dünn und erlebt herzzerreißende Dinge. Und ich glaube, sowas prägt ganz doll. Und ja, so Dinge haben wir vielleicht auch glücklicherweise nicht immer in unserem Leben, aber es ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, manchmal passieren so Freundschaften, die so ganz tief sind und die zum Herzen gehen. Es kann sehr plötzlich passieren, es kann aber auch länger dauern. Ich habe einen ziemlich guten Freund und da hat es gedauert. Ich habe ihn schon ein paar Jahre gekannt und ich fand ihn meistens am Anfang nicht so cool. Und ich habe später festgestellt, dass viele meiner Freunde ich am Anfang nicht cool fand. Ich habe es dann irgendwann schon ein bisschen lustig genommen, wo ich dachte so, der ist mir nicht ganz koscher. Wir werden bestimmt Freunde. Muss man sich innerlich schon mal drauf einstellen? Oder? Dann wird es auch einfacher. Aber ob es quasi Liebe auf den ersten Blick ist oder ob es eine Freundschaft ist, die über Jahre wächst. Es ist, glaube ich, gut, in Freundschaften zu investieren und auch offen dafür zu sein. Und ich möchte ganz gerne ganz viel darüber reden und ich muss schon eine Predigtvorbereitung ganz viel kürzen. Und darum möchte ich nur auf ein paar wenige Punkte hinweisen. Ich glaube, was Jonathan und David im Besonderen auszeichnet, ist die Liebe, die sie füreinander haben. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Das eine ist dieser Text hier, er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben, wie sein eigenes Ich, dann, genau, ne, stark miteinander verbunden. Wir lesen in anderen Stellen sogar noch, dass sie super viele, ja, auch einander in den Arm fielen und einander küssten. Ja, David stand hinter seinem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht nieder zur Erde. Und er verbeugte sich dreimal vor Jonathan und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Oder später, wenn Jonathan gestorben ist im Krieg, dann hält David wirklich eine ganz bewegende Rede über seinen besten Freund. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Und an einer Stelle sagt er sogar, mir ist weh um dich, mein Bruder, also wieder der Verweis, ja, quasi auf die Familie, also mein Bruder Jonathan, über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Und spätestens da ist der Punkt, wo wir dann immer wieder Fragen kommen wie, waren die schwul? Und ich glaube wirklich, dass sie es nicht waren. Ja. Auch damit musste ich mich in meiner Bachelorarbeit ein wenig beschäftigen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es nicht waren. Es gibt dafür ein paar gute Gründe. Es hat zum einen ein bisschen damit zu tun, welche Wörter benutzt werden. Zum anderen ein bisschen damit zu tun, dass in den Samuelbüchern alle David lieben. Also Liebe, guckst du die ersten Kapitel an im Samuel, in den Samuelbüchern, alle lieben David. Jonathan liebt David. Am Anfang liebte, glaube ich, sogar noch Saul David. Das Volk liebte David. Das Volk liebte sogar David sehr doll. So, dass Saul jemand Angst bekam und alle liebten David am Ende, bis auf Saul. Und dann hat man noch die Geschichte mit Bathseba und ich finde auch, das ist ein ziemlich guter Grund zu sagen, dass sie vielleicht nicht unbedingt schwul waren, aber wie auch immer. Ich glaube, die Bibel beschreibt einfach auf einer sehr engen Art und Weise, wie tiefe und enge Freundschaft aussehen kann. C.S. Lewis hat das mal so ausgedrückt. Aus historischer Perspektive ist es natürlich nicht das demonstrative Verhalten der Freundschaft bei unseren Vorfahren, das einer besonderen Erklärung bedarf, sondern vielmehr das Fehlen solcher Gesten in unserer eigenen Gesellschaft. Also er sagt quasi, wenn wir heute denken, hä, was haben die damals gemacht, dann liegt es eher an uns heute und wenig an den Leuten von damals, warum wir darauf vielleicht, ja, Fragezeichen haben. Schaust du im Alten Testament nach, dann findest du oft den Begriff Ahav, das heißt Liebe. Und ein Freund wird oft auch beschrieben als ein Ahiv, als jemanden, der liebt. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung für Freundschaft, dass wir eine Person total lieb gewinnen, wir uns an ihr freuen und wir auch offen sind, ihr unser Herz zu schenken und uns für sie zu öffnen. Ich glaube, Freundschaft ohne Liebe oder ohne, ja, eine große Sympathie füreinander wird schwierig. Ein anderer Punkt, den wir bei Jonathan und David sehr doll sehen, ist ihre Treue und zueinander. Das ist schon eine Art Bundestreue. Das heißt in Vers 3, und Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben. Und ich mag diesen Vers so sehr, weil mich das so sehr erinnert an meine Kindheit und vielleicht an so manche Kindheiten von euch oder wie manche von euch in eurer Kindheit. weil als ich klein war und ich zur Kirche ging, habe ich sowas gelesen. Ich dachte so, wie cool ist das? Ein Bund mit einem guten Kumpel. So, und dann lesen wir noch von anderen Bünden. Man liest vielleicht von Hiob, der einen Bund mit seinen Augen schloss und du hast als Kind gedacht, oh krass, das muss ich alles machen, das ist cool, das mache ich. Das ist bestimmt was Gutes. Und dann wird man erwachsen und man liest die Texte und man reagiert irgendwie anders darauf. Man sagt jetzt nicht, oh, das muss ich machen, sondern als Erwachsener denkt man so, ach ja, nächster Vers, dabei zog er den Mantel und die Rüstung. Also wir überlesen das und für uns denken wir sehr wenig darüber nach, ob das eine Sache ist, was auch in unserem Leben eine Realität sein kann. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, einen Freundschaftsbund zu schließen. Ich glaube auch nicht, dass wir es müssen. Die Bibel verpflichtet uns dazu nicht. Aber ich möchte auch jetzt nicht euch aufrufen, heute ganz viele Bünde zu schließen. Das würde ich mit Vorsicht genießen. Die Bibel sagt auch immer wieder, dass wir Freundschaften prüfen müssen und gucken müssen, mit wem wir Zeit verbringen. Ja. Freundschaften schleifen uns. Manche sagen, du wirst so ein bisschen der Durchschnitt von den 5 besten Freunden in deinem Leben. Darum such dir deine Freunde gut aus, weil du wirst wie sie. Aber doch hat es hier etwas damit zu tun, dass man sehr treu ist in Freundschaften. Eine konstante Freundschaft, einen Freund an der Seite zu haben, auf den man sich wirklich verlassen kann, der macht die harten Zeiten des Lebens einfacher und die einfachen Zeiten im Leben besser. Meine Lieblingszitate, ich komme jetzt mit ein paar Zitaten um die Ecke, ist von Gary Inrick. Ich weiß nicht, ob er Engländer ist, ich glaube schon. Er sagt, Liebe ist nicht in einer Märchenwelt zu Hause, sondern in eine gefallene Welt, in der Freunde enttäuschen, versagen und verletzen, die trotzdem ablehnend aufzugeben oder zurückzuschlagen. Das kann ich nochmal durchlesen. Ich finde, das ist ein sehr bewegendes Zitat. Und ich denke, je mehr man sich mit Freundschaft beschäftigt, desto mehr wirst du selber feststellen, ich bin vielleicht nicht so der Freund, der ich sein will. Und du sehnst dich vielleicht nach immer mehr Freundschaft. Aber du wirst auch immer mehr erfahren, das, was du dir wünschst, ist nicht ganz das, was ist. Und wir sind in einer Welt, in der Freunde versagen, auch der du vielleicht nicht immer ein guter Freund bist oder eine gute Freundin bist. Aber wir wollen doch daran festhalten und sagen, ja, wir wissen, wir sind in einer gefallenen Welt. Es ist nicht mehr das Paradies, in das Adam einst stand, sondern wir sind in einer Welt, in der wir auch sündigen und der wir versagen. Wir wollen nicht aufgeben, wir wollen nicht zurückschlagen, wir wollen weiter daran festhalten. Und ich glaube, das ist dieser Bund oder ein Teil dieses Bundes, den Jonathan und David gemeinsam geschlossen haben. Ohne eine Verbundenheit, ohne eine echte Treue zueinander, kann tiefe Freundschaft nicht entstehen. Oft denken wir vielleicht über Freundschaft, das Schöne an Freundschaft ist, du kannst es anfangen und beenden, wie du willst. Es ist nicht so wie eine Ehe, es ist ganz anders, man kann ganz frei sein, man kann entscheiden, was man tut und was man nicht tut, ganz wie man möchte. Aber ich glaube nicht, dass es so ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, in jeder Freundschaft, ob wir es explizit machen oder implizit, erwarten wir immer, dass die Person trotzdem loyal gegenüber uns ist. Dass wenn wir ihr etwas anvertrauen, dass sie es für sich behält. Und wir erwarten vielleicht sogar, dass die Person auch irgendwann etwas von sich anvertraut. Weil es oft so ein Geben und ein Nehmen ist. Am Ende wie auch in jeder anderen Beziehung. Die Bibel ermutigt uns sogar und sagt an einer Stelle, dein Freund und deines Vaters Freund lass nicht fahren. Ja? Halte fest an den Freundschaften, die du in deinem Leben hast. Es gibt im Hebräischen auch einen schönen Begriff, einen sehr wichtigen Begriff auch, der in ganz vielen Kontexten vorkommt, das ist Chesed. Chesed heißt sowas wie Gnade. Und das ist immer etwas, was eine Ausdrücke, aber es ist immer auch so die Erwartung vom anderen. Es ist immer etwas Wechselseitiges. Und es bezeichnet oft auch die Gnade, die Gott zu uns Menschen hat. Keine Freundschaft wird ohne Loyalität oder Treue Bestand haben. Und das ist ganz anders als so eine Konsumerfreundschaft. Manchmal nennen wir es heute auch vielleicht Zweckfreundschaften. Ja, wir sind mit den Leuten unterwegs, solange sie uns glücklich machen. Solange ich bei dem im Porsche mitfahren darf. Solange sie in meinem Haus die Sachen reparieren. Oder was auch immer. Solange der Benefit für dich da ist, bist du ein guter Freund für die Person. Aber wenn dieser Benefit weggeht, dann ist dir die Freundschaft auch zu teuer eigentlich. Und du sagst, ja, es ist Zeit miteinander gegangen, ist auch gut, wenn wir hier einen Punkt setzen vielleicht. Und ich glaube nicht, dass wir einander ausnutzen sollten in Freundschaft, sondern wir sollten füreinander da sein in guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt einen schönen Spruch in dem Sprüchebuch, der ermutigt uns nochmal, sagt, ein Freund, der liebt zu jeder Zeit. Als Bruder für die Not wird er geboren. Dagegen heißt es ein paar Kapitel schon weiter, Besitz vermehrt die Zahl der Freunde. Je mehr Geld du hast, desto mehr Leute wollen dich kennen. Doch vom Armen trennt sich der Freund. Ja, vom Armen will keiner mehr etwas haben. Da ist man sehr schnell einsam. Und die Frage ist vielleicht auch für uns heute ganz konkret, welcher Freund bist du? Bist du einer, der da bleibt in der Not? Wenn Freunde in Not sind, bist du da? Oder sagst du, Freunde ist etwas, das habe ich gerne, aber es soll mir nicht zur Last fallen. Wir werden es herausfinden, welcher Freund wir sind, wenn wir einen Freund haben, der uns nicht mehr viel geben kann, sonst vielleicht nur noch Lasten und Sorgen geben kann, weil die Person vielleicht selber im Moment in einer tiefen Phase der Trauer ist oder der Verzweiflung oder andere Schicksale erlebt hat. Bleiben wir dann an der Seite und sind unseren Freunden treu? Eine Geschichte, in der das sehr deutlich wird, ist Ruth und Naomi. Ruth ist bei Naomi da, obwohl Naomi ihr nichts geben kann. Naomi hat ihren Mann verloren, ihre zwei Söhne hat sie verloren. Sie ist mit allem quasi gekommen, nach Moab gezogen und hat dort alles verloren. Und Ruth sagt trotzdem zu ihr, Naomi, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Du hast nichts, was du mir bieten kannst. Du bist arm, wir leben gemeinsam von der Hand in den Mund. Aber wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Da will auch ich begraben werden. Der Herr, tu mir dies und das. Aber zwischen dir, der du mir nichts zu bieten hast, und zwischen mir wird nur der Tod uns scheiden. Das sind schwere Worte. Das ist echte Freundschaft. Damit haben wir zwei coole Männerfreundschaften in der Bibel und auf jeden Fall auch zwei coole Frauenfreundschaften. Es gibt noch einige andere Freundschaften in der Bibel. Aber das ist leichter gesagt als getan. Und ich glaube, das ist in Ordnung, weil wir in einer Welt leben, in der nicht alles glatt läuft. Aber wir wollen trotzdem, um auf dieses Zitat zurückzukommen, nicht aufgeben und nicht zurückschlagen. Wir werden Momente haben, da werden wir merken, oh, ich habe diese WhatsApp-Nachricht jetzt schon 2 Wochen nicht beantwortet. Und man fühlt sich vielleicht schlecht. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch in Ordnung, aber es ist nicht schlimm. Weil du kannst deinem Kumpel, du kannst deiner Freundin sagen, hey, ich denke an dich, aber ich habe es verbaselt, es tut mir leid. Oder, eine 5-Minuten-Sprachnachricht fällt mir auch echt schwer. Ich glaube, da sind wir frei, aber der andere wird trotzdem merken, okay, sie ist wichtig für dich. Auch wenn wir uns entschuldigen und wenn wir vielleicht sagen, ich habe gerade gemerkt, ich war nicht für dich da, wo ich hätte für dich da sein sollen und es tut mir leid, lass uns doch auf einen Kaffee treffen. Ich glaube, das sind so Momente, wo wir wieder Freundschaften wieder verstärken, wo wir vielleicht für einen Moment nicht dran gedacht haben. Und ich glaube, Freundschaft kann auch über Zeit wachsen, auch über Fehler wachsen und sich verstärken. Einer meiner besten Freunde ist Seth. Seth ist Kanadier. Ich habe ihn auf der Bibelschule kennengelernt, am Bodenseehof. Und am Bodenseehof waren wir Freunde. Aber wir waren nicht so super gute Freunde. Wir waren im selben Freundeskreis und wir hatten vorher ein paar Differenzen. Klassischerweise. Und ich dachte so, was ist das für ein Typ? Aber dann sind wir ein bisschen Freunde geworden. Und dann ist er in sein Land zurückgeflogen. Die Bibelschule war vorbei. Ich ging nach Gießen, habe dort Theologie studiert. Er wohnt wieder in Kanada. Und über die Distanz und über einfach regelmäßige Telefonate, wir haben alle paar Wochen miteinander telefoniert, hat sich eine Freundschaft aufgebaut, die wirklich tief ging und die immer tiefer wurde. Und zu einem Moment, wo ich sagen kann, das ist mein bester Freund, der kennt mich zum Teil besser als ich mich selbst. Und ich glaube, das sind auch Benefits einer tiefen Freundschaft. Warum eine Freundschaft das Herz stärkt. Ich würde am liebsten noch mehr erzählen, aber wie gesagt, das geht leider nicht. Zumindest nicht in dieser Predigt. Ich muss nochmal überlegen. Aber Es gibt Menschen, die uns besser kennen als wir uns selbst. Und sie schleifen uns und sie können uns sagen, hey, du bist nicht verrückt. Oder sie können uns sagen, hey, das, was du denkst, das stimmt gar nicht. Und das ist manchmal sehr wertvoll. Und auch wenn der Kontakt vielleicht nicht regelmäßig ist oder vielleicht nicht so doll oder intensiv ist, wie wir es vielleicht gerne wünschen oder wie auch immer, ich glaube, es lohnt sich, an Freundschaften dran zu bleiben und zu investieren. Und da können wir uns immer wieder auch selber fragen, welche Menschen in unserem Leben sind jetzt gerade vielleicht Menschen, wo wir merken, sind irgendwie in die Vergangenheit geraten, sind nicht mehr präsent in meinem Leben. Wo wollen wir vielleicht nochmal anknüpfen? In welche Freundschaften tut es gut, nochmal zu investieren? Was könnten konkrete Schritte sein, um deine Freundschaften zu stärken? Welcher Freund in deinem Leben hat vielleicht im Moment eine schwierige Zeit, wo du vielleicht da sein kannst und eine Hilfe sein kannst mit Wort oder Tat oder auch nur einfach dem Dasein? Füreinander da zu sein, sich einander zu öffnen, heißt, die größten Freuden zu kennen, vielleicht auch die tiefsten Nöte, Ängste, da fällt es vielleicht schon schwer, Wünsche, Überzeugungen, vielleicht sogar die größten Versuchungen, die schlimmsten Momente der Scham. Drew Hunter hat ein Buch geschrieben, Made for Friendship, und ich schätze ihn sehr, und er hat gesagt, und da geht er, das selber hat einer meiner Professoren gesagt, das habe ich letztes Mal schon erzählt, es ist gut, wenn jede Person mindestens eine Person in ihrem Leben hat, die die Wahrheit kennt über dich. Und zwar nicht nur ein Teil der Wahrheit, sondern die ganze Wahrheit. Eine Person, die dich wirklich kennt, wie du bist. Eine Person, die dich vielleicht sogar besser kennt, als du dich selbst. Und das hat etwas auch mit Verletzlichkeit zu tun und mit der Offenheit. Wir müssen Menschen die Tür in unserem Herzen öffnen. Und manchmal tun wir das nicht. Und dann haben wir vielleicht gute Freunde, die dann anklopfen und sagen, hey, lass mich da rein. Und ich möchte dich ermutigen, diese Tür aufzumachen. Auch wenn es vielleicht Überwindung kostet, auch wenn es vielleicht ein Schritt ins Ungewiss ist, wird es doch in den meisten Fällen ein sehr guter und sehr schöner Schritt sein. Natürlich macht es Sinn, immer vorzugucken, wer ist denn mein Gegenüber. Ne? Also wie gesagt, bevor ich in tiefe Freundschaften einlasst, guckt doch mal, wen ihr als euren potenziellen besten Freund ausgekoren habt. Im 1. Johannesbrief gibt es einen Vers, der sehr oft zitiert wird in Sachen Vergebung und Beichte, aber vielleicht auch in Freundschaft. Dort heißt es, wandeln wir im Licht, so wie Gott selbst Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das gilt, glaube ich, auch für Freundschaft. Das Dunkel ist da, wo wir uns verstecken. Das Licht ist nicht nur, dass wir nicht mehr sündigen, sondern dass wir uns öffnen und auch sagen, wo wir gesündigt haben. Es ist ein sich öffnen. Und wenn das sich öffnen zusammengeht mit einem Freund, der akzeptiert, wie du bist, und er sagt, ja, okay, du hast das gemacht, ist okay, ich habe dich trotzdem gern und ich will trotzdem mit dir gucken, dass du, dass wir das Beste aus dich herausholen, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg zu echter Freundschaft hin. Einen dritten kleinen Punkt, den ich noch ansprechen möchte, war der dritte Punkt, also Liebe, Treue und Offenheit. Wir können vielleicht noch mal ein paar Minuten nehmen für ein paar Fragen und dann würde ich gerne den letzten Punkt machen. Kennst du Menschen, die tiefe Freundschaften über Jahrzehnte pflegten oder pflegen und im Kreis enger Freunde alt werden? Was ist dein Wunsch für deine Freundschaften? Wie möchtest du das umsetzen? Und nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dir bewusst zu machen, auf welcher Spur die Menschen in deinem Umfeld unterwegs sind. Wen willst du als deinen engsten Freund oder deine engste Freundin bezeichnen? Wer gehört eher zu deinen Bekannten? Und welche Person würden genauer gesagt eher als flüchtige Bekanntschaften als echte Freunde gelten. Es geht nicht darum, dass du alle deine Menschen klassifizierst und sie für immer in diese Schubladen lässt, aber vielleicht auch einfach mal ganz bewusst zu machen, mit welchen Menschen bist du im Alltag unterwegs? Welche Menschen sind dir wichtig? Und wissen die Menschen, dass sie mir und dass sie dir wichtig sind? Lass uns einen Moment Zeit nehmen. Freundschaft ist immer etwas, über das es wert ist, nochmal zu Hause weiter nachzudenken. Ich möchte noch meinen letzten Punkt zu Ende bringen. Jesus ist der größere Jonathan. Wenn wir im Alten Testament schauen, haben wir viele Bilder, viele echte, wahre Begebenheiten, die ein kleines Beispiel dafür sind, wie es im Neuen Testament ist. Wir lesen zum Beispiel von dieser Arche Noah, die ja, Noah und seine Familie beschützen und sie überleben die Sinnflut und sind die Rettung quasi. Und wir merken im Neuen Testament, Jesus ist diese Arche Noah, auf der wir Zuflucht finden können. Und wir sehen noch viele, viele andere Bilder im Alten Testament und wir merken immer wieder im Neuen Testament, Jesus ist genau dieses Gegenstück. Jonathan ist vielleicht ein Typus für Freundschaft. Und wir werden merken im Neuen Testament, Jesus ist der vollkommene Freund. Jonathan ist ein Vorreiter und vielleicht auch ein Vorbild auf den wahren, ewigen Freund, den Gott ja, für uns in Jesus Christus gibt und der Gott selbst ist. Wir können jetzt ganz einfach sagen, all das, was wir eben gelesen haben, könnt ihr auf Jesus beziehen. Ende. Und es wird es ein bisschen treffen. Wenn wir auf Jesus schauen, und das lohnt sich wirklich auch nochmal, ja, merken wir, Jesus, er ist ein bisschen wie Jonathan. Jonathan, ja, später in der Geschichte lesen wir, er ist der Prinz, er soll König werden. Saul will, dass Jonathan sein Reich erbt. Und Jonathan sagt, ich habe David so gerne und David ist der Auserwählte. Gott hat David zum König gesalbt, er ist zum König ernannt, er ist es noch nicht. Mein Vater steht ihm im Weg und ich selber bin im Weg. David kann nicht König werden, wenn ich Prinz bin. Und Jonathan hat seine Zukunft geopfert eigentlich und hat gesagt, David, ich möchte dir nicht im Weg stehen, du kannst König werden. Und Jonathan hat alles für David, fast alles für David getan. Selbst seine Beziehung zu seinem Vater ist am Ende kaputt gegangen, weil Jonathan David vor seinem Vater Saul geschützt hat oder beschützt hat. Und Saul hat darauf versucht, sogar Jonathan einige Male zu töten, weil er so doll zu seinem besten Freund David ja, gestanden hat. Und wir merken, auch Jesus lässt seine Königswürde hinter sich. Er ist in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und doch schämt er sich nicht, und wir lesen es im Philipper, ja, kommt auf die Erde als ein kleines Kind in Windeln gewickelt, nicht in einem Königspalast, eher in Armut und tut das all das, damit wir Gemeinschaft mit ihnen haben können und dass wir Kinder Gottes werden können, dass auch wir Königskinder werden können. Jonathan hat einen Bund mit David geschlossen und gesagt, auch später nochmal gesagt, auch wenn ich sterben muss oder was auch immer, kümmere dich um meine Familie. Und das sehen wir dann in Mephibosheth, darüber ging meine Bachelorarbeit. Und wir sehen, dass Gott selbst einen Bund mit uns geschlossen hat in Jesus Christus. Das ist das, was wir beim Abendmahl immer wieder feiern. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut zur Vergebung der Sünden. Jesus schließt mit uns einen Bund, wenn wir ihm nachfolgen wollen und wenn wir sagen, ja, du bist für meine Schuld gestorben, dann haben wir einen Bund fürs Leben mit Jesus. Und Jesus ist uns treu, auch wenn wir untreu sind. Auch wenn wir sagen, Gott, ich habe jetzt vergessen, letzten zwei Wochen mit dir zu beten und mit dir zu reden oder in deinem Wort zu lesen, dann können wir das Gott sagen und Gott sagt, ja, ich habe dich trotzdem gern und ich freue mich, wenn du wieder die Gemeinschaft mit mir suchst. Ich bin da. Jesus nennt uns unsere Freunde, Jesus ist offen. Er sagt, das habe ich letztes Mal auch schon zitiert, in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr sagt seinen Diener nicht, was geschieht. Aber ich habe euch alles gesagt, was der Vater fordert. Ich nenne euch meine Freunde. Jesus liebt uns, Jesus opfert sich für uns, Jesus nennt uns Freunde. Er ist treu, wenn wir es nicht sind. Und er stärkt unser Herz. Er gibt uns sogar seinen Geist, damit er immer bei uns dabei ist, dass er quasi mit uns im Auto sitzt auf unserer Spur des Lebens. Jesus ist der Freund, der tiefer lieben kann und uns mehr liebt und das größer zeigt, als Jonathan es je könnte. Und wenn du David und Jonathan liest oder Ruth und Naomi und denkst so, das will ich, dann hast du eine Möglichkeit, das in Jesus Christus zu finden. Und du wirst noch viel Größeres erleben. Und zur selben Zeit, und dazu werde ich auch später mal was sagen, nicht mehr heute, lädt uns Jesus ein, sein Ebenbild zu sein. Und so wie er Freund zu uns ist, auch Freund zu anderen zu sein. Und das ist eine großartige Möglichkeit für uns als Gemeinde, Freunde miteinander zu sein, offen füreinander zu sein, einander zu vergeben und einander immer mehr das sein zu lassen, wozu Gott uns geschaffen hat. Seine Ebenbilder zu sein, hier auf dieser Erde. Amen.